Stolpersteine, damit kein Opfer vergessen wird. Im Haus des katholischen Medienhauses St. Michaelsbund in München haben 20 Menschen gelebt, die von den Nationalsozialisten gedemütigt, verschleppt und ermordet wurden. In diesem Podcast erzählen wir die Geschichten hinter der Geschichte.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge. Wie schön, dass Sie uns zuhören möchten. Ja, das war eine Überraschung, als wir herausgefunden haben, dass in dem Haus, in dem ich seit fast 25 Jahren arbeite, 20 Juden gewohnt haben, die Opfer der Nationalsozialisten geworden sind. Wir, das sind
Terry Swartzberg, hallo.
Und Brigitte Strauß. Und mit uns im Studio ist auch mein Chef, der Direktor des St. Michaelsbundes, Stefan S.
Ja, hallo.
Herzlich willkommen. Aber vielleicht erzählen wir zuallererst mal, wie wir auf diese Geschichte gestoßen sind. Ich fange einfach mal an. Ich bin Redakteurin hier in der Radio- und in der Podcast-Redaktion. Und in dieser Funktion habe ich dich, Terry, schon ganz oft interviewt. Unter anderem, weil du der Initiator der Stolpersteine hier in München bist. Aber vielleicht stellst du deine Arbeit selbst ganz kurz vor.
Genau. Ich bin der erste Vorstand bei der Initiative Stolperstein für München e.V. Mittlerweile gibt es 297 Stolpersteine in München, was wunderschön ist, weil das heißt, dass wir 297 Menschen aus der Vergessenheit gerettet haben, und bin auch Jude und trage seit knapp 12 Jahren ein Kippa in der Öffentlichkeit, um mich zu animieren, noch weiter für ein freudiges, engagiertes Judentum zu kämpfen.
Und mir persönlich ist diese Gedenkarbeit auch schon immer ein Anliegen gewesen. Ich bin Politologin und weiß deshalb, wie wertvoll unsere Demokratie ist. Und ich weiß auch, dass man sich die Schrecken des Nationalsozialismus immer wieder vor Augen halten muss und dass diese Demokratie nichts Selbstverständliches ist, sondern etwas, das wir schützen und wofür wir uns einsetzen müssen. Und ich bin Christin und deshalb ist für mich jeder Mensch einzigartig und jeder Mensch gleich viel wert. Deshalb hatte ich mir überlegt, ich engagiere mich privat für die Stolpersteine und bin zu einer Infoveranstaltung zu dir gekommen, Terry. Und es war ein denkwürdiger Nachmittag, für mich zumindest. Für dich auch, glaube ich.
Sehr. Es kamen relativ viele Menschen, die sich für die Stolpersteine engagieren wollten. Ich habe die Information über die Stolpersteine, dass es mittlerweile 120.000 Stolpersteine in 1.800 Städten, 31 Länder gibt. Das größte Gedenkprojekt der Welt, das größte Gedenkprojekt, das die Welt je gesehen hat. Vor allem, ich finde, das Wort ist ein bisschen anders in Deutsch, inklusivste Projekt, weil wir alle Menschen einbinden, Spender, Rechercheure, alle Menschen, Passanten, alle Menschen kommen zusammen, um zu gedenken. Wir arbeiten ohne Staatsgeld, ohne Firmengeld, wir arbeiten ehrenamtlich, meistens fast alle. Und deswegen finde ich wunderbar und auch wunderbar, dass du, Brigitte, mit deiner Familie dabei wart an diesem Nachmittag.
Und dann hast du erzählt, dass eigentlich in jedem Haus in der Altstadt wahrscheinlich ein Stein liegen könnte. Jetzt wohne ich persönlich in einem Haus, das erst in den 70er Jahren gebaut worden ist und da war vorher nichts. Und da habt ihr gesagt, Mensch, schau doch mal da, wo ich arbeite, Herzog-Wilhelm-Straße 5. Das hast du gemacht.
Und habe festgestellt, dass 20 Opfer in diesem Haus gelebt haben, spontan.
Und das war für uns beide sehr überraschend.
Für mich war es nicht überraschend, muss ich sagen.
Für mich schon.
Weil wir hatten ja gerade Stolperstein in Nebenhaus verlegt für die Familie Moritz. Die waren eine sehr prominente jüdische Familie. Und ich wusste aus unseren Recherchen, wir haben einen Datenbestand von alle jüdischen Geschäfte und jüdische Opfer in Stadtbezirk 1, Altstadt, Lehel und auch 2, Ludwigsvorstadt, Isovorstadt, zusammengestellt. Und wir haben festgestellt, dass in dieser Gegend 1933 gab es jüdische Geschäfte und jüdische Wohnhäuser wirklich überall. Das heißt, es gab kaum eine in dieser Gegend, wo Juden nicht gewohnt haben. Es muss wirklich ein sehr wunderbares, quirliges, aufregendes, geschäftstüchtiges Viertel gewesen sein.
Ja, und als wir das dann herausgefunden hatten, bin ich gleich am nächsten Arbeitstag zu Ihnen, Herr S., gegangen und habe gefragt, wie ist denn das? Wollen wir vielleicht vor dem Michaelsbund Stolpersteine verlegen lassen? Was haben Sie denn gedacht, als ich da plötzlich bei Ihnen im Büro stand?
Ja, da gibt es ja gar keine Alternative, als Ja zu sagen. Also für mich war das neu, dass tatsächlich 20 Jüdinnen und Juden vor ihrer Deportation in diesem, jetzt unserem Haus gelebt haben. Und deswegen war das für mich keine Frage, soll man das machen, sondern die Frage ist nur, wo können wir das machen? Wo können wir das auch legal machen, dass es tatsächlich auf dem Gelände vom Michaelsbund ist und nicht von der Landeshauptstadt München?
Genau, weil der Punkt ist, es muss auf dem eigenen Grundstück sein. Jetzt endet das Grundstück genau mit dem Haus, aber ihr habt eine Lösung gefunden. Sehr kreativ.
Genau, wir, Stefan Hess und ich und unser wunderbarer Verleger Wolfgang Mahn haben sich getroffen. Und Stefan, ich glaube, du hattest diese Idee, das gibt's so, wie würdest du es beschreiben? So eine Einbuchtung im Haus, wo man wunderschön, auch von Wetter geschützt, mindestens 20 Doppelseiten sogar mehr verlegen könnte. Das war deine Idee wohl.
Ja, es ist ein stillgelegter Seiteneingang in unser Ladengeschäft, in unsere Buchhandlung. Und es ist geschützt, es ist wirklich eine eigene Nische und damit eine Gedenknische, weil das Anliegen, keinen einzigen und keine einzige zu vergessen, das finde ich großartig, auch wenn mir, Terry, wirklich der Schauer über den Rücken läuft, wenn du sagst, wie viele Stolpersteine es weltweit schon gibt und wie viele Menschen wir damit gedenken können, aber leider auch gedenken müssen.
Genau, und wir hatten dann die Idee, dass diese wunderschöne, stillgelegte Seiteneingang auch, wir können das mit Fotos, ein bisschen mehr Informationen, mit Tafeln ein bisschen ergänzen und so. Und das finde ich einfach wunderbar. Und wenn ich es sagen darf, deswegen sage ich immer, wie gesagt, es gibt 120.000 Stolpersteine, 1800 Städten. Unsere Stolpersteine sind die schönsten. Warum sage ich das? Weil unsere Stolpersteine müssen gewollt werden von Eigentümern, müssen gewollt werden von Bewohnern. Die müssen expressiv zusagen, einwilligen. Und dadurch, sie sagen zu, dass sie jeden Tag gedenken, dass alle Menschen, die an diese wunderbare Buchhandlung vorbeigehen, werden gedenken, dass jedes Mal, wenn du, Stefan, oder du, Brigitte, aus dem Haus gehst, siehst du die Stolpersteine. Das ist ein einmaliges Bekenntnis zum Gedenken. Und deswegen finde ich München, wie immer, wir haben diese Regel, wir müssen auf privat oder staatlichen Grund verlegen, aber dadurch entstehen wunderbare Gedenkbeziehungen, die einmalig sind auf der Welt.
Und was mir da auch so gut gefällt, ist, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind total begeistert von der Idee und übernehmen auch spontan Patenschaften für die Steine. Und da sehe ich auch, das ist jetzt nicht nur die Meinung von der Frau Strauß oder meine Meinung, sondern das ist wirklich breit getragen in der Mitarbeiterschaft und das freut mich sehr an der Stelle.
Genau, wir haben es kürzlich in einer Mitarbeiterversammlung vorgestellt und die Reaktion war wirklich überwältigend, muss ich sagen.
Ich wollte mich bei euch bedanken dafür. Es werden schon viele Patenschaften übernommen. Wir leben vom Spenden, wir brauchen Spenden. Aber vor allem die Begeisterung, die Ideen, die tragen uns. Weil wir merken, ihr mit eurer vielen Medienerfahrung geben uns neue Perspektive und es entsteht eine Art von Gedenkbeziehung, wie ich schon gesagt habe, die einmalig ist und das gibt uns Kraft.
Ich finde auch die Tatsache, dass Stolpersteine für jüdische Opfer vor einem katholischen Medienhaus verlegt werden, ziemlich interessant. Also ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber für mich bedeutet das auch sehr viel zur Bewahrung der Demokratie, zur Religionsfreiheit.
Ja, jetzt gehen wir mal in die Geschichte unseres Verbandes. Wir sind 1901 gegründet als katholischer Pressverein für Bayern e.V., als große Volksbildungsbewegung. Und unsere Büchereien, wir haben mittlerweile 1000 Büchereien, öffentliche Büchereien in ganz Bayern, die wir betreuen, waren von Anfang an für alle Menschen da. In alten Aufzeichnungen wird auch extra von Israeliten als Zielgruppe gesprochen. Also es war von jung bis alt, es war unabhängig vom Bildungsgrad, Herkunft, sozialer Lage und auch Religionszugehörigkeit. Also die Angebote vom katholischen Pressverein, der dann 1934 seinen Namen ändern musste und auch unter den Nazis, unter Nazi-Herrschaft sehr gelitten hat. Seit 1934 erst heißen wir St. Michaelsbund. Wir waren schon immer für alle da und das Gute nebeneinander und miteinander, auch der Konfessionen, gehört schon immer zur DNA unseres Bildungsverbandes und unseres Medienhauses.
Mal ganz kurz zu dieser Umbenennung. Das heißt, unseren heutigen Namen haben wir den Nationalsozialisten zu verdanken. Da haben sie sich ja eigentlich sogar mal was Schlaues gedacht, weil der Michael war der mit dem Flammenschwert, also der für etwas kämpft.
Ja, Erzengel Michael unterscheidet die Geister. Und 1934 wurde uns verboten, vieles zu publizieren. Und wir hatten eine Vielzahl an Tageszeitungen, Wochenzeitungen, Kinder- und Jugendzeitschriften. Wir durften dann nur noch die Münchner Kirchenzeitung weiter publizieren und die hatte sich gefälligst aus Politik rauszuhalten. Und unsere Büchereien durften plötzlich nur noch an Gemeindemitglieder ausleihen und wurden auch da konfessionell eng geführt, was überhaupt nicht unserem Anspruch und unserem Auftrag mehr gerecht wurde. Und es gab schließlich Listen der verbotenen Bücher, die dann aussortiert werden mussten aus den Büchereien. Also Autoren wie Erich Kästner beispielsweise durften dann nicht mehr ausgeliehen werden. Auch da gibt es im Archiv noch so eine Liste, wie das ausgesehen hat damals. Und deswegen daran denken, was damals passiert ist und nie wieder ist jetzt, das ist einfach ein Auftrag und da sind die Stolpersteine eine wunderschöne Brücke und ein Zeichen, das auch zum Ausdruck zu bringen.
Jetzt ist natürlich immer die Frage, die man sich in so einem Zusammenhang stellt, da ist ein Haus, in dem sehr viele Juden gewohnt haben und jetzt gehört es einem katholischen Verein. Ist dieser katholische Verein unter Umständen sehr günstig daran gekommen?
Ja, wir sind in der Tat günstig rangekommen, aber nicht auf Kosten von Jüdinnen und Juden. Die beiden Häuser, Herzog-Wilhelm-Straße 5 und Herzog-Spitalstraße 13, wurden uns Ende der 1920er Jahre als Erbschaft vermacht. Die beiden ehemaligen Eigentümer, das Ehepaar Friedrich und Caroline Hall. Friedrich Hall ist 1926 gestorben, Caroline Hall 1929. Wir betreuen heute noch ihr Grab am Münchner Waldfriedhof. Dort ist ein Grabmal mit der Szene »Lasset die Kinder zu mir kommen« aus dem Neuen Testament. Und sie sind kinderlos geblieben und haben durch Vermittlung vom seligen Pater Rupert Mayer unserem Verband, unserem Vorgängerverband, dem Bayerischen Pressverein, die beiden Häuser vermacht. Das waren damals Wohnhäuser. Da haben wir nicht drin gearbeitet als Verband.
Das heißt, die wurden tatsächlich einfach, das waren Mietwohnungen hier?
Es waren Mietwohnungen hier. Der katholische Pressverein hatte seine Büros in der Hofstadt. Das wurde dann ausgebombt und nach dem Zweiten Weltkrieg sind wir dann hier in die Häuser, die dem Verband gehört haben und die teilweise zerstört waren und leer standen, sind wir dann eingezogen und haben angefangen, von hier aus zu arbeiten.
Und dieses Ehepaar hatte auch den deutlichen Auftrag mit auf den Weg gegeben, wir sollen uns um Bildung kümmern.
Ja, das war ihr Anliegen, ja.
Das tun wir doch heute mit den Stolpersteinen nochmal ganz besonders. Terry, ja?
Ich wollte sagen, diese ökumenische Idee liegt mir persönlich sehr. Wenn wir zum Beispiel unter anderem Gedenkart Faces for the Names machen, ist es mir ein Anliegen, dass, oder ein Schabbat für alle, wir machen zum Beispiel Schabbate für alle, zum Beispiel in katholischen Kirchen, Pfarrhäuser oder sowas, oder evangelische Pfarrhäuser. Und da gibt es immer ein Gebet von hoffentlich von den katholischen Geistlichen und von den evangelischen Geistlichen. Stolpersteine sind für Juden, sind für Schwulen und Lesben, sind für politische Verfolgte, sind für Zeugen Jehovas, sind für alle Menschen, Euthanasieopfer, die die Nazis verfolgt und ermordet haben. Stolpersteine bilden. Und da waren natürlich sehr viel katholische Geistliche, die im Widerstand gekämpft haben und ihr Leben verloren haben dadurch, die ihr Leben geopfert haben für ein neues Deutschland, ein demokratisches Deutschland. Und ich finde es wunderbar, dass diese Art der Geschichte auch zustande kommt und auch zur Geltung kommt.
Jetzt ist dieses, kommen wir mal zurück zu unserem Haus. Das Haus ist ja nicht so groß. 20 Menschen, die hier gelebt haben. Du hast eben schon gesagt, es war hier ein pulsierendes jüdisches Leben in dieser Straße. Aber 20 waren ganz schön viele auf doch nicht so viel Raum. Weißt du schon, wie das kam? Also warum das sich hier so konzentriert hat?
Ab Mitte der 30er Jahre wurden Juden aus Wohnungen rausgeschmissen oder rausgeekelt, aus Kleinstädten, aus dem Land rausgeekelt, rausgeworfen. Und das heißt, es gab eine Konzentration sogar vor den Nazis, aber natürlich ab 30. Januar 1933 wird es verstärkt. Und das heißt, Juden mussten oft aus ihrer angestammten Wohnung, die sich meistens selbst gekauft haben, sie mussten neue Wohnungen suchen. Und es wurde immer schwieriger in den 30er Jahren. Natürlich, dann haben sie Zuflucht gesucht bei Freunden und Verwandten. Und es gab immer ein Urzell, wenn man es so nennen darf. Und die Urzell war Helene Landauer. Helene Landauer hat ja ein Delikatessengeschäft und war eine sehr geschäftstüchtige Frau. Und sie hat dann viele Menschen da untergebracht, nicht? Und es kamen immer mehr Freunde. Natürlich war es sehr eng da und natürlich wahrscheinlich unvorstellbare Verhältnisse, vor allem für Menschen, die daran gewöhnt waren, sehr gut und sehr feudal hier zu wohnen. Es war ja ein sehr schöner, bevorzugter Wohnort. Das war mitten in der Stadt, in 300 Meter entfernt von der Hauptsynagoge, die ja reformiert war, sage ich mit Stolz. Ich bin Mitglied von Beth Shalom, der Reformiert-Gemeinde in München. Und natürlich kamen immer mehr, die verzweifelt waren, aber sie wollten mit Juden zusammenwohnen. Sie wollten nicht irgendwo hingewiesen werden von den Nazis. Und deswegen kamen sehr viel ab 39, die quasi ein letztes bisschen zu Hause noch erlebt haben, bevor sie dann nach Milbertshofen und nach Bergen-Leim zur Deportation freigegeben worden sind.
Also eine ganze Menge Geschichten hinter der Geschichte. Du hast dich mit der Biografie von jedem Einzelnen beschäftigt. Da sind viele Menschen miteinander verwandt, da sind Freunde, da haben sich Leute gegenseitig geheiratet. Da tauchen viele Nachnamen häufiger auf. Diese Geschichten, die wollen wir in den nächsten Folgen erzählen. Wir holen uns aber noch einen echten Experten dazu. Also nicht, dass du kein Experte bist, also wir holen uns noch einen weiteren Experten dazu, nämlich den Andreas Häusler. Der hat dieses unglaubliche Projekt auf die Beine gestellt. Du kennst ihn gut, der hat dieses Gedenkbuch der Münchner Juden verfasst, der hat das Projekt geleitet, was auch immer. Also ist es ein Online-Gedenkbuch? Vielleicht erzählst du noch mal kurz, was man damit machen kann.
Man kann sehr viel machen. Andreas Häusler und sein Team haben mit akribischer, wirklich Fleiß die Biografien recherchiert und haben 4.500 Biografien da online gestellt. Es gibt sie auch als ausgedrucktes Buch, aber das ist online, es ist unentbehrlich für uns. Es ist ein guter Anhaltspunkt. Leider muss man sagen, es soll nicht als Vorwurf verstanden werden, ganz im Gegenteil, sind die Angaben teilweise widersprüchlich und unvollständig. Wie konnte es anders sein? Die Nazis haben gern Menschen ermordet, verfolgt und ermordet, aber sie waren nicht dabei, eine gute, akribische Aufzeichnung dabei zu machen. Und das heißt, Andreas und sein Team arbeiten noch daran und es gibt noch sehr viel zu erfahren, zum Beispiel über die Überlebenden. Von den 4.500 Menschen, die ermordet waren, gab es viele Angehörigen, die es doch geschafft haben. Die jungen Menschen, ihre Kinder haben sie oft doch nach Amerika geschickt in die Sicherheit. Andere haben Kindertransporten geschafft und so weiter und so. Und es gab so ungefähr 4.000 Münchner Juden, die einfach in dieser Zeit 1933 bis 40, 41 gestorben sind, entweder an Entbehrung oder Suizid, versteckter Suizid oder einfach Depressionen und so. Aber wie gesagt, es gibt noch sehr viel, aber mit dem Gedenkbuch kann man sehr viel anfangen. Ich finde, einmalig, was wir in München zur Verfügung haben.
Ja, und das wirklich Bewegende, ich habe natürlich mal reingespickt, ist, es gibt zu fast jedem ein Foto.
Ungefähr 40% haben Fotos, ja. Die sind von den Nazis oft aufgenommen worden, aber 40%. Man sieht diese Menschen und man leidet mit denen, weil man sieht, die waren Menschen. Das weiß man, Stefan. Wir wissen alle, dass die Menschen waren, die mitten im Leben waren, ganz normale Menschen. Und man sieht diese Gesichter und stellt sich vor, oh, das könnte auch mein Gesicht gewesen sein oder so. Und man leidet mit ihnen dadurch.
Und von unseren 20 gibt es nur von dreien kein Foto, soweit ich das jetzt auf dem Schirm habe. Ich glaube nur von dreien, ne?
Das ist ein Glücksfall, muss man sagen, weil meistens gibt es nur 40-50%, aber wenn es so ist, ist es wunderbar.
Du hast eben schon erzählt, wir suchen auch Paten für diese Menschen. Wer eine Patenschaft übernehmen möchte, die Verlegung eines solchen Steins, 10x10 cm ist der groß, da ist der Name und die Kurzbiografie drauf. Die Verlegung kostet 180 € an wirklich Materialkosten. Eine Liste der Stolpersteine, die bei uns verlegt werden, gibt es bei uns online. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
Wer nicht eine ganze Patenschaft übernehmen will, kann man sich auch zusammentun und sagen, wir legen zusammen und wir nehmen mit 5 oder 10 Leuten einfach einen Stolperstein als Paten und machen das gemeinsam. Ja.
Genau, also das koordinieren wir alles. Es kann auch eine Schulklasse zum Beispiel eine Patenschaft übernehmen. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Aber auf jeden Fall werden sie, egal ob wir Paten finden oder nicht, alle verlegt. Dafür sorgt ihr, der Stolpersteine e.V.?
Genau, wir machen das. Wir haben ja den Termin jetzt. Wir verlegen die Stolpersteine zum Kaunas-Gedenktag am 25. November dieses Jahres. Am 25. November 1941 würden 998 Münchner Juden mit 2000 anderen deutschen Juden in der Kleinstadt Kaunas in Litauen ermordet. Die Geschichte war, diese Juden, unter anderem, glaube ich, 8 oder 9 Opfer aus der Herzog-Wilhelm-Straße, 5 sogar mehr vielleicht, wurden dann nach Mirbetshoven im Baracklager Ende Oktober getrieben. Die mussten dann einige Wochen von Unsicherheit, von absolut Angst ausstehen. Dann wurden sie in Eisenbahnwaggon gefärscht, gesteckt. Und erst wollten sie sie am Morden im Lodz in Polen, aber da waren sie dabei, andere Juden zu morden, die gute SS. Und dann wollten sie nach Riga. Sie wurden nach Riga sogar gebracht, aber da hatten sie auch keine Kapazitäten. Und deswegen haben sie willkürlich diese Kleinstadt genommen und dann wurden sie am 25. November von Karl Jaspers und sein SS-Team ermordet mit Waffengewalt.
Ja, und genau diesen Tag nehmen wir zum Anlass für die Verlegung. Die Geschichten hinter der Geschichte erzählen wir in den nächsten Wochen. Einmal pro Woche gibt's eine neue Folge. Wenn Sie eine Patenschaft für einen der Steine und damit der Menschen übernehmen möchten, dann können Sie das tun. Unter Münchner Kirchenradio finden Sie alle Infos dazu. Für heute machen wir Schluss. Danke fürs Zuhören, sagen
Stefan S.,
Terry Swartzberg
und Brigitte Strauß.
Das war Stolpersteine, damit kein Opfer vergessen wird. Eine Produktion des MKR in Kooperation mit der Initiative Stolpersteine für München e.V.